Willkommen bei Panic to Purpose.
Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Zum zweiten Mal heute.
Zum zweiten Mal. Wir haben nämlich gerade unsere Folge beendet, die jetzt letzten Dienstag kam, wenn ihr diese jetzt hört. Weil eigentlich nehmen wir immer eine Woche im Voraus auf. Diesmal waren wir aber ultra spät dran, wer die letzte Folge gehört hat. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist die auch sehr kurz, weil wir einfach nur so eine schnelle Fragenrunde gemacht haben, damit wir halt irgendwas abfeuern. Aber ja, war einfach wieder viel zu viel los und so. Und jetzt möchte ich aber bitte auch von meiner Seite, Notiz an mich selbst, wieder hier ganz normale Routine starten.
Ja, ich hoffe, dass es klappt. Also ich muss mich da ja auch in meine eigene Nase fassen. Ich glaube, also ich habe mich gefreut, als ich vorhin gesehen habe, dass unser Instagram-Account eine Story hochgeladen hat. Weil ich auch so dachte, so, oh, stimmt, es gibt ja auch noch Insta-Account, hupsi. Aber ich finde, ich weiß ja nicht, ob es bei dir genauso ist, aber entweder kriege ich das hin, bei Panic to Purpose aktiv zu sein und bin dann bei auf meinem Privaten einfach komplett weg oder andersrum. Und gefühlt war ich die letzten zwei Wochen auf meinem Privaten super viel aktiv, aber halt bei Panic to Purpose nicht.
Bei mir bin ich ja so, naja, wenn ich aktiv bin, dann mache ich das, weil ich irgendwo bin.
Ne?
Aber so, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine das andere so bedingt bei mir, sondern ich finde einfach, keine Ahnung, es ist manchmal ein bisschen schwierig, da so Zeit für zu finden und auch irgendwie Ideen und so. Deswegen, ja, es ist ein bisschen nervig, aber Hauptsache, wir finden Zeit, um aufzunehmen und euch gefällt's. Lasst uns übrigens mal sehr gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar oder sonstiges. Wir freuen uns da immer drüber. Eigentlich sagen wir das immer am Ende. Aber ich habe, glaube ich, gesehen, dass wir eine neue Bewertung haben. Deswegen habe ich gedacht, so, ich sage das jetzt einfach mal am
Sau
Anfang.
Gut. Und vor allem, wir haben uns ja auch, ich glaube, vor zwei Wochen mal zusammengesetzt, bevor wir beide auch irgendwo wüst unterwegs waren und haben einen Flyer erstellt und drucken lassen. Der kam ja auch, glaube ich, letzte Woche bei mir an. Und da freuen wir uns echt auch schon richtig drauf. Vielleicht können wir den ja auch mal posten. Wäre ja eigentlich auch eine Idee. Und dann, ja, freuen wir uns, wenn euch irgendwo im kompletten Rhein-Main-Gebiet oder ganz Deutschland der Flyer irgendwann auch mal haptisch in die Hände fällt.
Ja, wäre richtig cool. Über was reden wir denn heute, Becky? Was ist denn heute mal unser Thema? Heute haben wir mal wieder ein richtiges Thema mitgebracht.
Ja, und vor allem, ich fand auch bei der Skripterstellung fühlt man sich ja dann doch irgendwie wieder so ein bisschen ertappter auch. Ich glaube, das Thema ist eins, was bei mir auch sehr unter den Nägeln brennt. Und ich meine, wir beide haben ja vorhin noch drüber gesprochen. So, haben wir darüber dich schon mal gesprochen? Auf jeden Fall nicht in dieser Formatidee und auch noch nicht so im Detail. Also ich glaube, auch so ein bisschen anders.
Ja.
Und tatsächlich ist so ein bisschen unsere Headline, warum wir unseren Eltern nicht schulden. Was ja schon mal, ja, auch eine gewagte Aussage ist.
Ja, und ich glaube auch, dass wir uns privat oft darüber unterhalten haben, natürlich, in einem anderen Kontext oder so, aber ich glaube, deswegen kommt es uns auch bekannt vor, weil wir halt voll oft auch Kram, den wir hier besprechen, auch nochmal privat irgendwie besprechen, automatisch. Und ich glaube, das ist bei uns beiden ein sehr emotionales Thema irgendwie. Und ja, deswegen freue ich mich aber irgendwie trotzdem auf die Folge, auch wenn es vielleicht ein bisschen emotionaler wird und nicht so ein Thema, was wir halt einfach so ein bisschen lockerer behandeln, wie ja, meint andere Themen. Wir machen ja immer ein bisschen abwechselnd.
Ja. Aber ich glaube auch, also wir haben uns ja auch letzte Woche so ein bisschen zusammengesetzt und über die nächsten Wochen auch gesprochen, also was wir so als Thema mit reinbringen. Und mir war auch gar nicht bewusst, also es gibt schon auch ein paar härtere Themen, die wir tatsächlich so auch gar nicht besprochen haben. Also gar nicht jetzt per se aus unserer Erfahrung, sondern generell so in dem Kontext. Und ja, deswegen, also ich glaube, diese Folge wird uns vielleicht emotional auch noch mal ein bisschen nachhängen. Ich hoffe nicht zu sehr. Vielleicht verarbeiten wir mit der Folge ja auch irgendwas. Aber ja, ich bin noch mal gespannt, wie dann so die anderen Folgen auf jeden Fall werden.
Ja, aber dann würde ich sagen, wir starten wieder, wie immer, mit unserer Geschichte. Teil 1. Das unsichtbare Erbe. Ich erinnere mich an dieses eine Geräusch, das leise Klirren des Geschirrs, das aus der Küche kam. Es war ein ganz gewöhnlicher Sonntag, aber in mir spannte sich etwas an, wie jedes Mal, wenn ich wusste, dass meine Mutter gleich sprechen würde. Sie hatte diese Art, die Stille zu füllen, nicht mit Liebe, sondern mit Erwartung. Ich saß am Küchentisch, die Hände um eine Teetasse gelegt und spürte, wie sich die Wärme langsam aus meinen Fingern zog. Sie fragte nichts, sie erwartete. Ihr Blick bedeutete: Du weißt, was zu tun ist. Ich stand auf, räumte den Tisch ab, spülte das Geschirr. Kein Wort, kein Danke, nur dieses Schweigen, das in meiner Familie lauter war als jede Explosion. Ich erinnere mich, wie ich als Kind immer dachte, ich müsse brav sein, damit sie mich liebte. Und dass Liebe etwas war, das man sich verdient. Mit Fügsamkeit, mit Rücksicht, mit Schweigen.
Ich war das Kind, das alles spürte, aber nie über sich sprach. Ich las die Stimmungen meiner Eltern, bevor sie den Raum betraten. Ich wusste, wann ich verschwinden musste, bevor der Streit losging. Ich wusste, wann ich still lächeln sollte, um die Spannung zu glätten. Schon früh lernte ich, mein Frieden hängt davon ab, wie gut ich sie verstehe. Und irgendwann wurde das mein Lebensmuster. In Freundschaften, in Beziehungen, im Beruf. Überall wollte ich gefallen, wollte richtig sein. Ich konnte nicht anders, als immer zu fühlen, was andere von mir wollten. Und irgendwo auf dem Weg verlor ich mich selbst. Ich erinnerte mich an eine Nacht, in der ich aufwachte und dachte, ich bin müde, immer das Kind zu sein, das um Erlaubnis bittet, existieren zu dürfen. Ich lag da, das Licht meines Handys leuchtete schwach und plötzlich begriff ich hatte nie gelernt, mich zu fragen, was ich brauche. Ich hatte nur gelernt, was andere von mir wollen. Es war, als hätte ich mein ganzes Leben nach einem unsichtbaren Skript gespielt, das meine Eltern geschrieben hatten. Und in diesem Skript stand nun: Du schuldest uns alles.
Ich finde es halt echt krass. Also klar, wir haben ja vorhin gesagt, das emotional für uns, es klang jetzt so, als würde das bei uns so gewesen sein. Ne? War es natürlich nicht. Also muss man schon dazu sagen. Weil so krass natürlich im gar keinen Fall. Wir kommen ja später nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. So ein bisschen einfach dieses generelle Thema sozusagen mit den Eltern. Aber psychologisch gesehen entsteht eben dieser innere Konflikt häufig in Familien mit emotional unreifen Eltern. Und die Eltern können eben ihre Kinder zwar materiell versorgen, sind aber emotional nicht verfügbar. Also sie reagieren oft mit Kritik, Rückzug oder Schuldzuweisungen, wenn Gefühle gezeigt werden. Was ja für so ein Kind natürlich absolut katastrophal ist, wenn das so das lernt, dass Gefühle eigentlich nicht zulässig sind.
Ja, im Prinzip lernt ja das Kind früh, seine eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, um eben eine Loyalität zu beweisen. Und in der Fachsprache nennt man das emotionale Parentifizierung. Das Kind übernimmt eben unbewusst die Verantwortung für die Stimmung oder das Wohlbefinden der Eltern. Und das Ergebnis ist jetzt wie in unserer Geschichte ein Erwachsener, der sehr schwer Nein sagen kann, der Harmonie über alles stellt und eben auch oft nicht erkennt, dass er immer noch das Kind spielt, das um Zuneigung kämpft. Und ich muss schon sagen, also auch wenn jetzt die Geschichte nicht eins zu eins meine Geschichte ist, habe ich bei mir in der Therapie definitiv lernen müssen, dass ich weiß nicht, ob meine Eltern emotional unreif waren, aber dass halt tatsächlich das Thema Emotionen einfach oft hätte anders angegangen werden können. Und ich sage ja eigentlich von mir auch immer aus, ich bin eigentlich kein People-Pleaser, merke aber oft, dass es mir im familiären Kontext da schwerfällt, auch Grenzen zu ziehen. Und ich stelle mir das schon richtig schwer vor, wenn du dann wirklich da als Kind jetzt in unserer Geschichte bist und permanent das Gefühl hast, Loyalität beweisen zu müssen und dann aber halt irgendwann selber gar nicht mehr weißt, wer du überhaupt bist.
Ja, und ich weiß ja auch von dir, beziehungsweise hast du das hier ja auch schon mal erzählt, so, dass dir halt schwerfällt, Emotionen zu zeigen, beziehungsweise halt zu weinen. Mhm. Ich glaube, das spielt da schon mit rein. Und was mir auch daran so aufgefallen ist, also generell jetzt zu dem Thema, wenn euch das betrifft, im Kleinen wie im Größeren, dass halt das auch dann Auswirkungen hat auf deinen Bindungsstil ja später. Mhm. Also definitiv. weißt du, wenn du Beziehungen eingehst, sei es Liebesbeziehungen oder auch halt Freundschaften. Ja. Dass das eine riesen, ja, riesen Einfluss und Last sein kann. Denn erst wenn man halt diese Dynamik erkennt, beginnt dann auch der Weg aus dieser Schuldspirale. Denn Liebe bedeutet eben nicht Schuld und Fürsorge bedeutet nicht Unterwerfung. Weil wenn du diese Dynamik natürlich weiterziehst in deinen nächsten Beziehungen, unabhängig von deinen Eltern, ist es eben keine gesunde, in beide Richtungen nicht.
Vielleicht da auch mal so die Frage an dich, weil das Thema kommt mir gerade auch so ein bisschen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich in der einen oder anderen Folge, wie du sagst, bei den Bindungstypen oder auch bei Familien Grenzen ziehen etc. schon immer mal wieder punktuell über sowas gesprochen, also wie das heutige Thema, aber nie darüber gesprochen, dieses Schulden, ne, unsere Eltern ermöglichen uns vielleicht viel oder nicht viel und ne, was schuldet man ihnen? Und wie ist es denn bei dir? Ich meine, gut, deine Mama war ja alleinerziehend, aber war das dann so, die Mama ist wirklich halt die Mama, die Elternrolle und ihr seid die Kinder und theoretisch müsstet ihr euch an das, was im Haus gesagt wird, auch halten? Oder gab es dann halt auch so einen Spielraum dazwischen? Ich weiß nicht, wie man das heutzutage benennt, weil ich meine, wir sind ja jetzt clearly auch keine Mütter. Aber es gibt ja auch immer diese Mütter, die dann mit ihrer Tochter oder mit ihrem Sohn so eine freundschaftliche Art irgendwann auch haben. Weißt du,
ach so,
ich,
ja.
Ich habe das Gefühl, wenn halt dieses Konstrukt wirklich Eltern auf einer Ebene, Kind auf einer Ebene so ein bisschen gelebt wird, dass man dann viel eher dieses Schuldgefühl oder Gewissensgefühl hat, als wenn das irgendwie auf gleicher Ebene ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich glaube auch, dass du das auch auf Augenhöhe führen kannst, egal ob du jetzt älter bist als dein Kind, logischerweise. Weil einfach du, wenn du, glaube ich, deine, was einfacher gesagt ist, wahrscheinlich, keine Ahnung, wie du so gesagt hast, wir sind keine Eltern, aber dass quasi du deinem Kind halt einfach diese Gefühle gibst und die zulässt und die es ernst nimmst. Und ich glaube, sobald man das ernst nimmt, bist du mit deinem Kind schon auf Augenhöhe. Weil wenn du als erwachsene Person deinem Kind absprechen willst, dass es gerade traurig ist oder sauer oder sonst was, damit begibst du dich ja schon auf eine Ebene und sagst so, ja, ich bin eigentlich viel schlauer als du und ich spreche dir das ab und das ist ja wiederum falsch. Ja. Also da bist du ja schon aus dieser Dynamik raus. Und ich muss sagen, bei uns war das schon so, dass meine Mama immer sehr darauf eingegangen ist, wie es uns geht, immer sehr ruhig war, verständnisvoll. Immer wenn es so Streit gab, dann war sie eigentlich immer sehr ruhig und wollte danach, also hat mich erstmal so abkühlen lassen mäßig und dann ist sie immer noch mal rein und hat mit uns geredet und so. Also in dem Zuge hatte ich nie das Gefühl. Bei mir war das ja eher das Problem, dass ich früh Verantwortung übernommen habe im Sinne von Haushalt und eigenes Geld verdienen, weil einfach sie nicht konnte. Aber nicht aus der Dynamik heraus, dass sie mich, also dass ich mich somit diese Verantwortung ihr gegenüber hatte, sondern dass ich einfach gelernt habe, durch die Situation alleinerziehend, schwierig mit Geld und so, daraus zu handeln, weißt du? Aber bei euch war das dann anders oder so ähnlich?
Oh, ich erinnere mich auch gar nicht so gut an alles, aber für mich ist schon sehr prägsam gewesen, dass halt immer so dieses Elternsein eine Ebene ist und wir halt die Kinder. Ich sag auch, dazu kam ja auch so ein bisschen das Konservative mit sehr vielen Regeln, dann auch so ein bisschen dieses Gläubige, man soll nicht, bla bla. Und ich glaube, deswegen ist es dann auch irgendwann aneinander gerasselt. Und ich bin halt so ein Mensch, ich brauche was auf Augenhöhe, sei es jetzt in der Partnerschaft, in der Freundschaft, auch im Beruf. Und also ich habe jetzt kein Problem mit Autoritätspersonen, das will ich jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall noch sagen. Aber ich weiß nicht, ich würde auch eher so eine softe Beziehung zwischen Eltern und Kind so ein bisschen, also wenn es ein Wunschkonzert wäre, wäre das so meine Idealvorstellung. Aber keine Ahnung, ne, man ist jetzt keine Mama, man ist kein Papa. Wer weiß, wie die Herausforderungen dann sind, wenn man das mal irgendwann ist. Und ich weiß ja auch, dass Eltern es immer versucht haben, irgendwie bestmöglichst zu machen. Ich glaube, da kamen einfach viele Sachen zusammen. Und deswegen, glaube ich, ist es mittlerweile dann auch schwierig, weil wenn du halt selber irgendwann in dein Alter kommst, wo du ja theoretisch, hört sich jetzt richtig dumm an, dich ja auch vergleichen kannst mit, was haben deine Eltern zu dem Zeitpunkt gemacht, was machst du? Und du bist ja auch so ein bisschen weiser und schlauer geworden durch deinen Lebenswerdegang, dass du dann halt klar sagst, ja, Mama und Papa sind immer noch Mama und Papa und man ist ja immer noch Kind, Aber man ist halt kein Kind-Kind. Also man ist trotzdem ein Erwachsener.
Ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch ein cooler Ansatz, wie du sagst, zumindest ansatzweise verstehen zu wollen, in welcher Situation deine Eltern waren, um zu verstehen, warum die so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, dass sie es vielleicht nicht besser wussten und dass du es einfach anders machen willst und ja jetzt auch deine Sachen dementsprechend aufgearbeitet hast.
Und ich muss ja sagen, ich finde es trotzdem interessant, weil die werden ja auch älter und lernen dazu. Und ich sag's mal, mit so einer Scheidung kommt ja auch noch mal viel Lernen dazu für alle Beteiligte. Und zum Beispiel zur einen Seite habe ich das Gefühl, das ist viel mehr auf Augenhöhe und entspannter. Und ich glaube, mit dem jetzigen Wissensstand hätte die Person das vielleicht auch früher ein bisschen anders gemacht, ja. Und bei der anderen Seite ist das halt zum Teil da, zum Teil manchmal nicht da, wo es sich dann halt ein bisschen schwieriger anfühlt. Aber ja, wir sind halt auch alles nur Menschen.
Voll, kann man dann auch nicht ändern in dem Moment.
Teil 2. Die Illusionen der Pflicht. Ich war Anfang 20, als ich das erste Mal spürte, dass ich in mir etwas gegen dieses ewige Du musst wehrte. Ich war gerade umgezogen in eine andere Stadt zum Studieren. Neue Wohnung, fremde Gesichter, Freiheit. Zumindest theoretisch. Aber kaum hatte ich meine Kartons ausgepackt, vibrierte das Handy. Hast du dich gemeldet? Stand da. Keine Begrüßung, kein Wie geht's dir? Nur Kontrolle in Frageform. Ich wusste, was sie eigentlich meinte. Vergiss nicht, wer dich großgezogen hat. Es war kein Satz, den sie jemals laut gesagt hätte, aber er hing in jedem Anruf, in jeder Nachricht, in jedem unausgesprochenen Blick. Und jedes Mal, wenn ich nicht sofort antwortete, kam das schlechte Gewissen. Diese klebrige Schuld, die sich anfühlt wie eine zweite Haut. Ich dachte immer, ich müsse ihr etwas zurückgeben. Zeit, Dankbarkeit, Verständnis. Doch was, wenn dieses Zurückgeben nie endete? Was, wenn sie gar nicht wollte, dass ich frei war, sondern abhängig blieb, damit sie sich gebraucht fühlte? Ich erinnere mich an ein Telefonat. Ich saß auf dem Balkon meiner kleinen Wohnung, die Sonne ging unter und sie sprach davon, wie sehr sie sich allein fühlte. Ihre Stimme klang schwach, fast brüchig und in mir schrie alles, ich darf sie nicht enttäuschen. Ich bot an, sie bald zu besuchen. Wieder. Obwohl ich eigentlich lernen musste. Obwohl ich an dem Wochenende nur Zeit für mich haben wollte.
Aber so funktionierte es bei uns. Immer. Sie nannte es Liebe, ich nannte es Pflicht. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, ob ich ihr helfen wollte oder nur versuchte, die Schuldgefühle zu betäuben, die sie in mir auslöste. Ich begann zu begreifen, dass das kein echtes Geben war. Echtes Geben kommt aus Freiheit. Das, was ich tat, kam aus Angst. Und Angst ist keine Liebe. Ich merkte, wie sich ein zarter Gedanke in meinem Kopf festsetzte. Einer, den ich kaum zu denken wagte. Ich schulde ihr nichts. Doch kaum war der Gedanke da, tauchte sein Gegenstück auf. Die Scham. Wie konnte ich so etwas denken? Sie war doch meine Mutter. Ich erinnerte mich an diesen inneren Dialog. Als würde ich mich selbst in zwei Teile spalten. Der eine Teil wollte sich endlich loslösen, atmen, frei sein. Der andere Teil hielt mich fest, mit Erinnerungen, mit Schuld, mit Sätzen wie Eltern tun doch ihr Bestes. Aber was, wenn ihr Bestes mich gebrochen hat? Was, wenn mein Überleben damals bedeutete, mich selbst aufzugeben? Es war ein stiller, aber tiefer Riss in meiner Identität. Ich wollte gleichzeitig loyal und ehrlich zu mir sein. Doch beides passte nicht zusammen. Und in diesem Moment begriff ich, die größte Lüge, die man Kindern erzählt, ist, dass sie ihren Eltern etwas schulden, nur weil sie geboren wurden.
Ja, ich finde, das lässt sich eigentlich wirklich so gut betiteln, dass das wie so eine emotionale Falle der Schuld ist. Und in ganz, ganz vielen Familien entsteht eben das Gefühl, man müsse zurückgeben, was Eltern eben eingegeben haben. Und es gibt ja auch so diesen Spruch, ne, ja, die Eltern, die haben früher für mich gesorgt und im Alter dreht sich das Ganze um und ich sorge mich dann um meine Eltern. Aber psychologisch gesehen ist die Elternschaft eben keine Transaktion. Das ist eine Verantwortung, die Erwachsene oftmals freiwillig übernehmen. Und wenn Eltern eben diese Verantwortung in eine Art emotionalen Handel verwandeln, also dieses klassische, ich habe dich großgezogen, also schuldest du mir Dankbarkeit, dann spricht man von konditionaler Liebe. Und diese Art von Liebe ist immer an Bedingungen geknüpft. Das heißt, du wirst erst akzeptiert, solange du dich loyal verhältst. Und das ist ja eigentlich, ich sag's mal, wenn du das in einer normalen Beziehung hättest, in einer Partnerschaft, würde ja heute jeder sagen, ja, toxic as fuck.
Ja, ist es ja auch. Also diese Schuldgefühle, die das ja irgendwie hervorruft und dann dementsprechend diese Konsequenzen, die du dann auch im Erwachsenenalter hast, also dass du dich überanpasst zum Beispiel, dass du davon ja auch Burnout bekommen kannst, Identitätsprobleme, weil du ja logischerweise irgendwie vielleicht dadurch auch gar nicht so genau weißt, wer bin ich eigentlich und bin ich so, wie ich sein möchte oder nur so, weil ja, dass eben jemand so stark von mir erwartet hat oder erwartet. Und ich finde auch, dass, glaube ich, wenn man eben so einen Schritt macht wie ausziehen oder wegziehen, dass es dann nochmal härter ist, vor allem wenn deine Eltern vielleicht alleine sind, dass du dann vielleicht denkst, boah, jetzt sitzt da meine Mama alleine oder mein Papa alleine und ich bin irgendwie denen was schuldig, muss die wie in unserem Text besuchen und so. Und das ist ja auch irgendwie emotionale Abhängigkeit komplett. Also Kinder brauchen ja einfach diese bedingungslose Liebe und nicht irgendwie, wenn du A und B machst, dann kriegst du das. Also klar.
Ja, und ich glaube, das ist super schwierig. Und ich glaube, in dem Prozess befinde ich mich auch sehr, sehr oft. Natürlich ungewollt. Und ich glaube auch nicht, dass meine Elternteile das im gewissen Maße so bewusst auch angegangen sind. Aber wir hatten es ja auch mal über Glaubenssätze. Und bei uns ist ja auch oft, ne, dass wir das Gefühl haben, wir müssen Leistung zeigen, damit es uns gut geht. Oder ich würde jetzt auch nicht direkt sagen, dass man dann anerkannt ist. Also wir laufen jetzt nicht irgendwie durch die Welt und sagen, okay, schaut her, bitte liebt uns, wir leisten so tolle Sachen. Also das Extrem würde ich nicht sagen, aber ja, ich glaube, diese Bedingungslosigkeit oder diese bedingungslose Liebe, die man erlebt, kann halt einem so viel Sicherheit im Leben geben, dass man vielleicht sich eben nicht kopffix gibt und dann nicht overthinkt.
Ja, eben, genau. Also ich muss ja auch sagen, klar, ich habe das jetzt nicht so krass, aber das ist schon hart, vor allem, wenn man das nicht merkt, dass man es macht. Also ich glaube, der erste Schritt ist auf jeden Fall, das zu erkennen, wie bei so vielen Sachen, und sich dann halt zu befreien davon, weil Dankbarkeit ist natürlich gesund deinen Eltern gegenüber. Klar, wenn du sagst, ihr habt mich finanziell unterstützt, ihr habt mich emotional, also in was, welcher Form so auch immer, aber Schuld natürlich nicht. Und das eine sollte auf jeden Fall ohne das andere existieren können.
Und ich finde es auch immer noch legitim. Ich sage jetzt auch deswegen, die meisten entscheiden sich ja dann für die Verantwortung, also ein Kind zu bekommen. Und wieso sollte dann mir daraus eine Schuldzuweisung entgegengebracht werden? Weißt du, weil ich habe ja nicht entschieden, dass ich geboren werde. Und ja, es hört sich jetzt erstmal so plump an, aber zum Beispiel würde ich mich jetzt mit dir treffen, einfach nur aus schlechtem Gewissen, dann würde das ja auch unsere Beziehung auf Dauer irgendwie gefährden oder schlechter machen. Und wie in unserer Geschichte ja schon gesagt, auch so einem die Freiheit nehmen.
Ja, absolut. Du hast ja nicht, also niemand hätte ja danach gefragt. Und deswegen ist auch so ein Kind bekommen einfach eine krasse Entscheidung. Ja. Die krasse Konsequenzen haben kann, ja. Teil 3. Das Erwachen. Es passierte nicht auf einmal. Es war kein großer Knall, keine dramatische Szene, kein Streit, der alles veränderte. Es war eher ein leises Knistern, das mit der Zeit lauter wurde. Eine Unruhe, die ich nicht mehr ignorieren konnte. Ich saß in einem Café, irgendwo zwischen Alltag und Erschöpfung, und beobachtete, wie eine Mutter mit ihrem Kind sprach. Sie beugte sich zu ihm herunter auf Augenhöhe und sagte: Es ist okay, traurig zu sein. Und in diesem Moment blieb mir die Luft weg. Keiner hatte mir das jemals gesagt. Nicht ein einziges Mal. Ich spürte, wie meine Kehle eng wurde, meine Hände zitterten. So banal dieser Satz war, für mich war er wie ein Erdbeben. Ich dachte an meine eigene Kindheit zurück. Wie oft ich Gefühle herunterschluckte, weil sie zu viel waren. Wie oft ich mich entschuldigte, ohne zu wissen, wofür. Wie ich mich selbst zensierte, nur um Frieden zu bewahren. Und plötzlich wurde mir klar, ich hatte nie gelernt, ich selbst zu sein. Ich war immer nur eine Rolle gewesen. Die Vernünftige, die Angepasste, die Brave. In dieser Erkenntnis lag Schmerz, aber auch Wahrheit. Ich fing an, alte Nachrichten von meiner Mutter zu lesen. Jede einzelne war durchgezogen von unterschwelliger Kontrolle, von emotionaler Erpressung, von subtilen Spitzen, die ich früher nicht erkannt hatte. Du meldest dich ja gar nicht mehr, stand da. Oder ich hoffe, du vergisst nicht, wo du herkommst. Früher hätte ich sofort geantwortet. Heute ließ ich das Handy sinken und atmete. Zum ersten Mal ließ ich die Schuld vorbeiziehen, ohne sie festzuhalten.
Es war, als würde ich zum ersten Mal nach Jahren in einen klaren Spiegel schauen. Ich sah nicht mehr das Kind, das um Liebe bettelte. Ich sah eine erwachsene Frau, die endlich verstand, dass Liebe niemals an Bedingungen geknüpft sein darf. Ich erinnerte mich an einen Satz, den ich einmal in einem Buch gelesen hatte. Wir schulden unseren Eltern nichts, außer der Wahrheit, wer wir geworden sind. Und diese Wahrheit war unbequem, denn sie bedeutete, dass ich mich verändern musste und dass sie das vielleicht niemals verstehen würden. Ich begann, Grenzen zu setzen. Kleine zuerst. Ich antwortete später. Ich sagte ab, wenn ich Ruhe brauchte. Ich erklärte mich nicht mehr für jedes Nein. Und jedes Mal, wenn ich das tat, fühlte ich dieses Ziehen in der Brust. Eine Mischung aus Angst und Freiheit. Angst, verlassen zu werden, Freiheit, endlich ich selbst zu sein. Es fühlte sich an wie ein Erwachen nach einem sehr, sehr langen Schlaf. Ein Schlaf, in dem ich gelernt hatte, mich klein zu machen, um geliebt zu werden. Und jetzt lernte ich, groß zu sein. Nicht gegen meine Eltern, sondern für mich. Zum ersten Mal begriff ich, dass Selbstschutz kein Verrat ist. Dass Liebe ohne Grenzen kein Geschenk, sondern ein Gefängnis ist.
Und in der Psychologie spricht man oft von der Schuld der Befreiung. Also wenn erwachsene Kinder eben beginnen, sich von emotional abhängigen Eltern zu lösen, empfinden sie erstmal intensive Schuld und auch Schamgefühle, obwohl sie eben nichts Falsches gemacht haben. Also sowas wie später antworten oder einfach gar nicht antworten oder am nächsten Tag oder dann wollte ich die Eltern besuchen, habe ich es nicht gemacht und so. Das ist ja irgendwie auch menschlich und hat nichts mit Schuld oder Scham zu tun, aber das liegt halt eben daran, dass das Gehirn jahrzehntelang darauf trainiert wurde, eben Zugehörigkeit mit Anpassung gleichzusetzen. Also diese Abgrenzung wird dann als Gefahr interpretiert, dass eben dieses alte System sagt, ja, aber wenn du dich jetzt löst, dann wirst du eben verstoßen.
Ja, und ich finde gerade, also nach dem Teil, den du vorgelesen hast, auch mit den Nachrichten, ich hätte am liebsten da schon gecrashed und auch so gedacht so, Alter, wie könnte man überhaupt als Elternteil so Nachrichten verschicken? Also dieses, ja, erinnere dich, wo du herkommst. Und ich meine, ja, wir berichten ja dann auch in unseren Geschichten von sehr Extremen. Also es ist dann schon auch immer das Extrem. Aber ich meine, wir kennen das ja auch schon alleine bei WhatsApp, wo man dann trotzdem manchmal so das Gefühl hat, boah, scheiße, ich müsste jetzt irgendwie antworten, aber irgendwie will ich gerade nicht oder kann gerade nicht, der Kopf ist nicht frei. Und es fängt ja, also es muss nicht immer nur das eine Extrem sein, sondern es fängt dann halt auch, denke ich, subtiler auch an, ja.
Ja, und ich glaube aber auch, dass das einfach wirklich zum Teil Realität sein kann. Dass wir uns das vielleicht nicht vorstellen können, weil wir Glück haben, dass eben unsere Eltern nicht so waren. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil ich finde eigentlich schon, dass meine Mutter, auch wenn ich dann andere Probleme hatte durch andere Sachen, aber so mäßig durch, also keine emotionalen, weil da hatte ich auch das Gefühl, dass immer voll viel Raum gelassen wurde, was ich sehr schön finde und was ich hoffentlich mal irgendwie genauso machen werde. Aber andersrum, klar, sowas gibt's halt leider und du glaubst es nicht, aber ne, weil wir halt so Leute nicht kennen, aber es ist einfach doch Realität
schon
leider.
Schon krass.
Teil 4. Der Bruch. Der Tag, an dem alles zerbrach, war keiner, den ich geplant hatte. Es war ein ganz gewöhnlicher Nachmittag. Grau, Wolken verhangen, mit dieser schweren Stille in der Luft, die nur der Herbst kann. Ich war zu Besuch bei meinen Eltern. Schon im Flur spürte ich diese alte Spannung, die in den Wänden klebte. Der vertraute Geruch nach Waschmittel und abgestandener Luft, der Klang der tickenden Wanduhr. Alles erinnerte mich an früher und plötzlich war ich wieder klein. Ich saß am Küchentisch, meine Mutter gegenüber, eine Tasse Kaffee zwischen uns. Sie fragte mich, warum ich mich so selten melde. Ihr Ton war ruhig, aber ihr Blick hart. Ich spürte, wie die Worte in mir zu einer Antwort formten. Vorsichtig, unsicher. Ich brauche manchmal einfach Zeit für mich. Kaum ausgesprochen, spürte ich, wie sich die Luft veränderte. Ihre Miene verzog sich. Zeit für dich? Wiederholte sie fast höhnisch. Ich habe mein ganzes Leben für dich aufgegeben und du brauchst Zeit für dich? Es war, als würde etwas in mir reißen. Früher hätte ich sofort beschwichtigt, hätte mich entschuldigt, hätte versucht, sie zu beruhigen. Aber diesmal blieb ich sitzen. Ich atmete und ich sagte, das war deine Entscheidung, Mama, nicht meine. Der Satz kam leise, aber klar und er hallte in der Stille nach wie ein Donnerschlag. Ihre Augen weiteten sich, als hätte ich sie geschlagen. Dann kam alles auf einmal. Die Vorwürfe, die Tränen, das altbekannte Drama. Du bist undankbar, schrie sie. Du weißt gar nicht, was ich alles für dich getan habe. Ich spürte, wie mein Herz raste. Mein Körper wollte aufspringen, fliehen, umarmen, irgendwas tun, um die Situation zu retten. Wie ich es mein ganzes Leben lang getan hatte. Aber ich blieb. Ich ließ die Welle kommen und sie traf mich mit voller Wucht.
Ich weinte nicht. Zum ersten Mal in all den Jahren weinte ich nicht vor ihr. Ich fühlte Trauer, ja, aber auch Klarheit. Ich sah sie an, wirklich an. Und mir wurde bewusst, dass sie nicht die Mutter war, die ich mir immer gewünscht hatte. Sie war ein Mensch, gefangen in ihrer eigenen Unreife, in ihren Verletzungen, in ihrer Angst, ohne Kontrolle zu sein. Ich stand auf, legte das Handy neben die Tasse und sagte ihr nur, ich liebe dich, aber ich mache das so nicht mehr mit. Ihre Stimme zitterte, sie bat mich zu bleiben, aber da war etwas in mir, das sich nicht mehr biegen ließ. Ich ging. Langsam, leise, ohne Türen zu schlagen. Draußen atmete ich die kühle Luft ein, die mir plötzlich so klar vorkam, so frei. Ich zitterte am ganzen Körper, nicht aus Wut, sondern aus Erleichterung. Es war der Tag, an dem ich zum ersten Mal nicht in die Rolle spielte, die sie von mir erwartete. Der Tag, an dem ich beschloss, mich selbst zu retten. Der Bruch tat weh. Wochenlang trug ich ihn in mir. Dieses leere, brennende Gefühl zwischen Schuld und Befreiung. Aber darunter, ganz tief, war etwas Neues. Ruhe. Die Art von Ruhe, die man nur spürt, wenn man sich endlich selbst treu bleibt.
Das erinnert mich so ein bisschen an, wir haben doch mal dieses Buch auch mal kurz vorgestellt, so dieses 50 Sätze, die das Leben leichter machen oder so. So dieses, ist von Karin Kuschnick, so dieses, ich mache das nicht gegen dich, ich mache das für mich.
Ja. Hast du es eigentlich mal fertig gelesen?
Nee, nicht fertig, nur mal so reingehört, gelesen. Aber nicht fertig. Das ist auch nicht so ein Buch, was man so am Stück liest irgendwie, oder?
Nee, aber ich habe es tatsächlich auch nicht weiter. Ich habe es hier immer auf meinem Nachttisch auch liegen. Aber ja, ich sollte da mal wieder häufiger reingucken.
Ja, aber ich finde, also das kann man sich ja auch nur ansatzweise vorstellen, dass dann natürlich auf dieser Basis von jemandem, der das so erlebt hat, dieser Bruch eben eines der schwersten Momente ist, aber gleichzeitig auch eines der heilsamsten. Denn diese Schritte der Abnabelung von so emotional unreifen Eltern ist befreiend, auch wenn es schwer ist und sich das hart anhört. Aber viele Menschen erleben eben diesen Moment dann als Verrat, weil sie ja jahrzehntelang darauf konditioniert wurden, diese Harmonie um jeden Preis zu wahren. Doch Grenzen zu setzen bedeutet eben nicht, die Eltern abzulehnen, sondern sich selbst ernst zu nehmen. Und in der Psychologie bezeichnet man diesen Prozess als individuelle Differenzierung, nämlich nach Bowen, wir haben ja hier immer unseren Fakteneinschub. Und zwar, der Mensch trennt seine Identität von der der Eltern ab, aber ohne Hass, sondern mit Klarheit. Da kann natürlich auch eine Therapie sehr, sehr gut helfen, wenn man sich in dieser Situation befindet. Denn das kann eben bedeuten, dass man Gespräche einfach beendet, wenn sie eben verletzend werden, dass der Kontakt reduziert wird oder komplett pausiert wird und dass eben Schuldgefühle akzeptiert werden, aber ohne ihnen nachzugeben.
Teil 5. Heilung und Neubeginn. Nach dem Bruch kam die Stille. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Vorwurf. Nur diese eigentümliche Leere, die sich über meine Tage legte wie Nebel. Ich hatte gedacht, dass Freiheit leicht wäre, dass sie sich anfühlt wie Sonne auf der Haut. Aber in Wahrheit fühlte sie sich an wie ein Entzug. Mein Körper war so sehr an das Drama gewöhnt, dass sich Ruhe fast bedrohlich anfühlte. Ich saß oft am Fenster, eine Tasse Tee in der Hand, und fragte mich, ob ich die Richtige gewesen war, die gegangen ist. Zweifel kamen in Wellen, manchmal sanft, manchmal wie ein Sturm. Vielleicht war ich zu hart, vielleicht hätte ich mehr Verständnis haben sollen, vielleicht. Doch jedes Mal, wenn ich diesen Satz dachte, kam eine andere Stimme in mir auf. Ruhig, klar, standhaft. Du hast das getan, was sie nie konnte. Du hast Verantwortung für dich übernommen. Ich begann, mich selbst zu beobachten, wie man ein verletztes Tier beobachtet, vorsichtig, achtsam, ohne Urteil. Ich bemerkte, wann ich mich klein machte, wann ich mich selbst verurteilte, wann ich mich schämte, glücklich zu sein. Und ich begann, all diese kleinen Momente als das zu sehen, was sie waren. Nachwirkungen eines alten Systems. Jahrelang hatte ich gelernt, dass Liebe bedeutet, sich aufzugeben. Jetzt lernte ich, dass Liebe manchmal bedeutet, sich selbst die Hand zu reichen.
Ich fing an, mir Routinen zu schaffen. Kein Zwang, kein Perfektionismus. Einfach kleine Rituale, die mir gehörten. Ein Spaziergang am Morgen, Musik beim Kochen, Tagebuchschreiben am Abend. Und jedes Mal, wenn mein Kopf die Stimme meiner Mutter nachahmte, kritisch, fordernd, kalt, antwortete ich ihr leise: Ich höre dich, aber ich entscheide jetzt selbst. Das war Heilung in Zeitlupe. Kein lauter Befreiungsschlag, sondern ein stilles, stetiges Erwachen. Eines Tages fand ich ein altes Fotoalbum. Ich blätterte durch die Seiten, betrachtete die Bilder meiner Kindheit. Das kleine Mädchen mit den Zöpfen, das in die Kamera lächelt, ohne zu wissen, was noch kommen würde. Und plötzlich fühlte ich Mitgefühl. Kein Zorn, kein Bedauern, nur Mitgefühl. Für sie, für mich. Ich legte meine Hand auf das Foto und flüsterte: Du musst nichts mehr leisten, um geliebt zu werden. Heilung bedeutete nicht, dass alles gut würde. Es bedeutete, dass ich verstand, warum es wehgetan hatte. Und dass ich mich trotzdem für das Leben entschied. Ich schrieb meiner Mutter irgendwann einen Brief. Kein Abschiedsbrief, kein Angriff. Einfach Wahrheit. Ich schrieb: Ich liebe dich, aber ich liebe mich jetzt auch. Ich weiß nicht, ob sie ihn je gelesen hat, aber das war auch nicht wichtig. Wichtig war, dass ich es endlich ausgesprochen hatte. Heute weiß ich, ich habe keinen Hass in mir, nur Grenzen. Und diese Grenzen sind nicht Mauern, sie sind Türen, die ich öffnen kann, wenn ich will, und schließen, wenn ich muss. Heilung ist kein Ziel, es ist ein Zuhause, das man in sich selbst baut, Stein für Stein, Tag für Tag.
Hui, ist ja eigentlich auch ein schönes Ende in dieser Geschichte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei unserer Person in der Geschichte wahrscheinlich dann auch die Beziehung einfach zu der Mutter wieder besser wird. Weil ich glaube auch, vielleicht die Mutter dann auch irgendwann akzeptiert, dass Grenzen gesetzt wurden. Und das vielleicht dann auch wieder so ein ganz anderes Kennenlernen ist. Im Best Case natürlich. Also wenn wir jetzt hier das Ende schreiben dürfen. Und du hast ja jetzt auch schon in der Geschichte vorgelesen, dass man auf jeden Fall Mitgefühl hat oder unsere Person Mitgefühl hat. Und tatsächlich ist es auch ein zentraler Baustein, um mit dem ganzen Thema umzugehen. Und zwar nicht nur Mitgefühl für andere, sondern auch Selbstmitgefühl. Und das ist tatsächlich auch ein Konzept aus der Achtsamkeitspsychologie nach Kirsten Neff. Und ja, diese Methode, sag ich mal, bedeutet, dass man sich eben mit derselben Wärme begegnet, die man auch anderen schenken würde. Anstatt dann eben innerlich hart zu sich zu sein, entsteht auch innere Sicherheit, das Gefühl, dass man sich dann eben selbst geben kann, wenn niemand anderes es tut. Und was wir ja auch schon immer sagen, Thema Akzeptanz. wir werden unsere Eltern nicht verändern, wir werden Partner nicht verändern, wir werden Freunde nicht verändern. Und das heißt auch, dass man so ein bisschen die Akzeptanz bei sich verankert und einfach weiß, okay, man muss halt für sich selber auch einfach einen Weg finden, um damit gut umgehen zu können, weil sich halt einfach keiner verändern wird.
Ja, und deswegen ist wieder so dieses, das ist keine Entscheidung gegen dich, sondern für mich ganz wichtig, finde ich, weil wenn du irgendwie schon das Gespräch suchst, aber merkst, du stößt da einfach auf eine Wand, da muss man sich halt einfach selber abgrenzen, auch wenn das sau hart ist und wenn auch dieser Weg nicht geradlinig verläuft und auch nicht immer gut ausgeht, wehtut und so weiter, das gehört alles irgendwie dazu, leider. Aber ich glaube, am Ende ist es für was Besseres, nämlich für sein eigenes gutes Leben, sozusagen. Ja. Und übrigens ist mir der Titel, also davon gibt es nämlich auch ein Buch, das haben wir aber nicht gelesen, aber das heißt tatsächlich, warum wir unseren...
Ach, ich hab's gelesen.
Ach echt? Ach so. Krass. Ah ja, von Barbara Bleisch, warum wir unseren Eltern nicht
schulden. Siehst du dieses Titelbild? Das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein Nest mit Eiern, kann das sein?
Ja. Genau. Also einfach so ein Nest, so ein Vogelnest.
Aber ich habe es nie fertig gelesen, so wie immer. Aber ich glaube sogar, dass wir, weil ich habe vorhin, als du gelesen hast, ein bisschen geguckt. Und bei uns ist wo hatte ich das denn? Geil, da haben wir es noch nicht nummeriert. Ich muss gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wenn es jetzt stimmt, ist Folge 9 bei uns. Familie bleibt, du ziehst die Grenze. Und da haben wir tatsächlich ein bisschen sogar aus dem Buch zitiert oder was mitgenommen. Aber gut, ist ja jetzt auch ist über ein Jahr her, lustigerweise. Genau jetzt hast.
Wollte gerade sagen, wir könnten uns dunkel erinnern, dass wir natürlich schon mal darüber geredet haben, aber nicht so intensiv und auch nicht in unserem neuen Format. Aber wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat, auch irgendwie mal so diese Folge. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ja jede unserer Folgen so ein bisschen triggert, wenn man davon betroffen ist natürlich. Also positiv wie auch vielleicht negativ, keine Ahnung, aber dafür machen wir unsere Shownotes immer. Aber ich glaube, es hilft, um sich eben nicht alleine damit zu fühlen und zu merken, dass es vielen so geht und was eben diese Gedanken ausmachen können.
Ja, und eigentlich abschließend lässt sich nur sagen, wenn man aufhört, sich schuldig zu fühlen, beginnt man eben Verantwortung zu übernehmen. Nicht für andere, sondern für sich selbst. Und wie wir ja anfangs auch schon gesagt haben, es geht uns am Ende nicht darum, dass man Eltern irgendwie schlecht macht oder die Vergangenheit in Frage stellt, sondern eher darum, auch zu verstehen, wo man selbst auch anfangen kann oder wo man auch dann aufhören kann, fremde Lasten zu tragen. Und ich finde, das ist ja immer auch so ein bisschen der eigene Kontrollradius, den man selber beeinflussen kann. Mhm. Alles andere kann man nicht beeinflussen. Und ja, und ich finde, in dem Radius kann man dann halt auch am besten irgendwie arbeiten oder Mechanismen finden, wie man halt einfach mit so Sachen umgehen kann.
Genau. Oder sich professionelle Hilfe suchen natürlich. Yes. Dann war es das für heute. Oder? Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, du hast jetzt eigentlich eine sehr gute Abschlusszusammenfassung gebracht. Deswegen kann ich da nichts mehr hinzufügen. Und wünsche euch noch eine schöne Woche oder was auch immer.
An dieser Stelle möchte ich mich natürlich an Vanni für die Folge bedanken. Um einfach nur an vorletzter Woche anzuknüpfen, wo du dich bei mir bedankt hast. Du guckst gerade auch schon so ein Auto.
Ja, voll gerne. Wirklich, ich war gerade so... Warum? Okay. Habe ich irgendwas gemacht? Achso, nee. Einfach nur mit dir aufgenommen.
Die Champs haben heute natürlich 2 Folgen hinbekommen. Zu Hochzeiten.
Man kann sich auch mal bedanken.
Zu Hochzeiten haben wir wirklich 2 Folgen a 45 Minuten mal an einem Abend aufgenommen. Das war Ciao Kakao. Aber bevor jetzt hier diese Folge wieder ins Nirvana gerät, weil ich einfach wieder irgendeinen Kram laber, wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Wir freuen uns auf die nächste Woche und hören uns bald. Danke fürs Zuhören. Gebt auf jeden Fall eine Bewertung ab. Schickt die Folge an eure Eltern, an Leute, die Eltern werden und nochmal an Freunde und Familie und Sonstiges. An eure Haustiere. Und ja, bis bald. Ciao.
Danke, ciao.
Nice.